Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Die Ernährung mittelalterlicher Bauern.
Absolut. Und ich glaube, viele von euch haben da erstmal ein bestimmtes Bild im Kopf. Kennt ihr diese Filmszenen? Der geplagte Bauer sitzt vor seiner Hütte, löffelt so eine, wie soll ich sagen, graue, undefinierbare Masse aus einer Holzschüssel. Total freudlos, total trist.
Oh ja, dieses Bild kenne ich. Und ich kann dir sagen, der Reenactment-Events, wenn wir mittelalterlich kochen, fragen mich immer wieder Besucher, ob das Essen wirklich so schrecklich war wie im Film.
Das ist exakt der Punkt. Dieses Klischee hat sich so festgesetzt. Und weißt du, woher das eigentlich kommt? Das hat auch viel mit der viktorianischen Zeit zu tun, baut aber auf älteren Vorurteilen aus Renaissance und Aufklärung auf. Im 19. Jahrhundert wollte man die eigene Epoche als Fortschritt darstellen und dafür musste das Mittelalter möglichst düster und primitiv wirken.
Also haben die Viktorianer praktisch nachträglich das Bild vom armen, unterernährten Bauern konstruiert?
Zum Teil, ja. Dazu kam die ständische Abgrenzung im Mittelalter selbst. Bestimmte Lebensmittel, wie Wild, waren dem Adel vorbehalten. Nicht, weil Bauern sie nicht hätten zubereiten können, sondern als Statussymbol. Und wenn man dann nur die Herrenspeisen in den Quellen findet, denkt man schnell, aha, die Bauern hatten wohl nichts Gescheites.
Das macht Sinn. Die feinen Kochbücher wurden ja für den Adel geschrieben, nicht für Bauernfamilien. Die haben ihre Rezepte mündlich weitergegeben.
Und das führt zu diesem
verzerrten Bild. Dabei war die Realität komplett anders.
Die Mahlzeiten mittelalterlicher Bauern waren in normalen Jahren tatsächlich nahrhaft und schmackhaft. Wir reden hier von Roggenbrot, geräuchertem Speck, Bier, Erbseneintopf mit frischen Kräutern. Das klingt doch schon mal ganz anders als graue Pampe.
Bei unseren Reenactment-Events kochen wir oft nach historischen Methoden. Und ich kann euch sagen, wenn du einen Eintopf stundenlang über Holzglut köcheln lässt, mit Kräutern aus dem Garten, das schmeckt richtig gut. Die Leute sind immer überrascht.
Die hatten ja auch Schweine hinterm Haus. Und da wurde wirklich alles verwertet, vom Speck bis zur Blutwurst. Das war keine Mangelernährung, sondern durchdachte
Haushaltsführung. Die wussten, wie man mit dem arbeitet, was da ist.
Saisonales Gemüse, Kräuter aus dem eigenen Garten, dazu Fisch aus nahegelegenen Gewässern. Die Bauern brauchten schließlich Energie für die harte Feldarbeit. Mit geschmackloser Pampe hält man das nicht durch.
Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Was stand wirklich auf dem Speiseplan? Wie aufwendig war die Zubereitung? Und wie haben die Mahlzeiten den ganzen Tagesablauf strukturiert?
Da gibt's einiges zu entdecken. Fangen wir mal bei den Grundnahrungsmitteln an.
Schauen wir uns diese Grundnahrungsmittel mal genauer an. Roggenbrot war in vielen Regionen, besonders im Norden und Osten, ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Anderswo gab's auch viel Brei aus Hafer, Gerste oder Hirse.
Und warum eigentlich Roggen? Weizen kannte man ja auch.
Roggen ist einfach robuster. Der wächst auch auf sandigen, sauren Böden, verträgt Kälte und Nässe besser. Für einen Bauern in Norddeutschland oder im Mittelgebirge war das entscheidend. Weizen hätte auf vielen Äckern einfach nicht funktioniert.
Weizen war eher was für den Adel oder die Städte mit besseren Handelsverbindungen. Aber das Roggenbrot war dunkel, dicht und hat richtig satt gemacht.
Und es ließ sich einfacher verarbeiten. Roggen muss nicht entspelzt werden wie Dinkel. Das spart Arbeit.
Dazu kam dann der geräucherte Speck als Proteinquelle. Und der führt uns direkt zum wichtigsten Tier auf dem Bauernhof.
Das Schwein. Auf vielen Höfen standen welche. Je nach Region und Wohlstand unterschiedlich. Die wurden mit allem gefüttert. Küchenabfälle, Eicheln im Herbst, Bucheckern.
Und die Schlachtung war dann im
Spätherbst, wenn es kalt genug zum Räuchern und Pökeln war. Und dann wurde wirklich alles verwertet. Speck, Schinken, Würste, Blutwurst, Sülze, Schwarten, Ohren, Füße. Nichts kam weg.
Was heute als Nose to Tail in der gehobenen Küche gefeiert wird, war für die Bauern schlicht Alltag.
Notwendigkeit sogar. Du hattest ein Schwein, vielleicht zwei. Das musste die Familie durch den Winter bringen. Da wirfst du nichts weg.
Ohne Kühlung war das eine der wichtigsten Methoden,
Fleisch haltbar zu machen. Räuchern, pökeln, einsalzen. Die kannten sich damit aus.
Und neben dem Fleisch gab's den Erbseneintopf mit getrockneten Erbsen, die man das ganze Jahr lagern konnte.
Die sind unterschätzt. Ein Topf Erbseneintopf mit ein paar Speckwürfeln, Kräutern aus dem Garten, das war ein vollständiges Gericht. Protein, Kohlenhydrate, alles drin.
Welche Kräuter hatten die eigentlich zur Verfügung?
Petersilie, Schnittlauch, Thymian, dann
Liebstöckel. Das vergessen heute alle. War vor allem in Kloster- und Herrschaftsgärten beliebt, in Bauerngärten eher Petersilie und Bohnenkraut, fast wie ein mittelalterliches Maggikraut, könnte man sagen.
Oder Sauerampfer für säuerliche Soßen. Die hatten einen richtigen kleinen Nutzgarten hinterm Haus. Kohl, Rüben, Zwiebeln, Lauch, je nach Saison.
Im Sommer frisch, im Winter dann eingelegt oder gedörrt. Die wussten, wie man vorausplant.
Was mich bei der Recherche immer wieder überrascht, in manchen Quellen wird auch Fisch erwähnt, Lachs zum Beispiel. Aber der war definitiv Oberschicht. Der Adel hat sich die besten Fänge gesichert.
Ja, aber da muss man aufpassen. Das war regional sehr unterschiedlich. Wer an einem größeren Fluss lebte, am Rhein oder an der Weser,
hatte natürlich Zugang zu Flussfisch.
Aber im Binnenland sah das anders aus. Da gab's vielleicht Karpfen aus angelegten Teichen oder getrockneten Seefisch, der über Händler kam. Das war dann aber teurer.
Also keine pauschale Aussage möglich. Die Ernährung hing stark davon ab, wo man lebte und was die Region hergab.
Das macht es ja auch spannend. Jede Gegend hatte ihre eigenen Spezialitäten, eigene Zubereitungsarten.
Und bei allem gilt, die Bauern waren keine schlechten Köche. Die wussten sehr gut, wie man aus einfachen Zutaten etwas Ordentliches macht.
Was mich zur nächsten Frage bringt: Wie genau haben die eigentlich gekocht? Ohne Gas, ohne Strom, nur mit dem, was da war. Das ist der entscheidende Punkt. Die Zutaten zu haben, war die eine Sache, aber sie dann zuzubereiten, eine ganz andere Herausforderung.
Das ist der Teil, den viele unterschätzen. Bevor überhaupt irgendwas im Topf landete, stand erstmal richtig Arbeit an.
Das fing beim Getreide an. Nein, Moment. Zuerst musste natürlich das Feuer in Gang sein. Dann erst das Mahlen. Die Reihenfolge war wichtig. Wer eine Handmühle nutzen durfte, hatte echten Kraftaufwand. Aber ab dem Hochmittelalter gab's oft Bannmühlen. Da mussten die Bauern hin. Das war regional sehr unterschiedlich.
Die Handmühlen bestanden aus zwei Steinen. Der obere wurde gedreht. Für eine Familie brauchtest du da locker eine Stunde. Nur fürs Mehl.
Und das war nur der Anfang. Dann kamen Soßen wie die aus Sauerampfer. Der musste erst
gestampft werden. Mit Mörser oder einem schweren Holzstößel und dann durch Leinen gesiebt, damit keine groben Stücke drin bleiben.
Das Sieben durch Leinen, das stelle ich mir mühsam vor.
Ist es auch. Bei Reenactment-Events haben wir das ausprobiert. Du brauchst ein grobes Leinentuch, drückst den gestampften Brei durch. Was durchkommt, wird die Soße. Was hängen bleibt, nochmal stampfen. Das zieht sich.
Wie lange wart ihr da insgesamt beschäftigt?
Für ein Essen für vielleicht 10 Leute? Locker 3-4 Stunden Vorbereitung. Und da hatten wir noch modernes Feuerzeug dabei.
Das relativiert einiges.
Die mussten ja erstmal ein gutes Holzfeuer mit ordentlicher Glut haben. Holzkohle gab's eher selten. Das war die nächste Herausforderung.
Kochen über dem Holzfeuer erfordert echte Erfahrung. Du hast keine Temperaturregelung, keinen Drehknopf. Du musst
die Glut richtig verteilen. Mehr Glut unter den Topf für hohe Hitze, weniger, wenn es nur köcheln soll.
Und den Topf höher oder tiefer hängen. Das war eine eigene Kunst. Ein Eintopf, der stundenlang sanft garen soll, braucht konstante, niedrige Hitze. Da konnte man nicht einfach weggehen und
sich um was anderes kümmern. Die Glut brauchte Aufsicht. Nicht permanent, aber regelmäßig.
Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt, die Arbeitsteilung. Das war keine Ein-Personen-Sache.
In einem Bauernhaushalt hat die ganze Familie mitgearbeitet. Die Älteren haben gestampft und gerührt, die Jüngeren das Feuer gehütet, oder?
Wasser geholt, Gemüse geputzt.
Und natürlich musste auch das Vieh zwischendurch versorgt werden. Das lief alles parallel.
Also eher wie eine gut organisierte Großküche als ein einsamer Koch am Herd.
Und gerade wegen diesem Aufwand war das Ergebnis eben keine Pampe. Wenn du 3 Stunden in ein Gericht investierst, machst du das auch ordentlich.
Die Gerichte lieferten am Ende das, was nötig war. Kalorien und Nährstoffe für die harte Feldarbeit.
Was mich bei der praktischen Erfahrung immer beeindruckt, die Aromen entwickeln sich anders, wenn du langsam über Holzfeuer kochst. Die Eintöpfe haben eine Tiefe, die du mit dem Elektroherd so nicht hinbekommst.
Das ist der Unterschied zwischen Convenience und echtem Handwerk. Kochen war damals wirklich Handwerk.
Und es strukturierte den ganzen Tag. Apropos, wie sah eigentlich so ein typischer Essensrhythmus bei den Bauern aus? Absolut, dieser Rhythmus war fundamental. Er hat nicht nur den Magen gefüllt, sondern den gesamten Tag geordnet.
Wie sah der aus? 3 Mahlzeiten wie heute?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Im Prinzip ja, aber anders verteilt. Morgens ging es schnell. Brot und Bier, dann ab aufs Feld.
Bier zum Frühstück. Das klingt für moderne Ohren erstmal
seltsam, ich weiß. Aber das war kein Starkbier. Das war Dünnbier, aus dem 2. Aufguss der Treber gebraut. Je nach Region auch Kofend oder Afterbier genannt.
Mit wie viel Alkohol reden wir da?
Vielleicht 1-2%. Eher wie ein leicht fermentierter Trunk. Das hat kaum berauscht, aber Kalorien und Flüssigkeit geliefert.
Und es hielt sich besser als frisches Wasser.
Wobei, da muss man aufpassen. Es gibt diesen verbreiteten Mythos, dass alle im Mittelalter nur Bier getrunken haben, weil das Wasser so verseucht war.
Das stimmt so pauschal nicht. Es gab durchaus saubere Brunnen und Quellen. Die Menschen wussten sehr wohl, welches Wasser trinkbar war und welches nicht. In manchen Gegenden, gerade in Städten mit schlechter Kanalisation, war Bier tatsächlich sicherer.
Aber auf dem Land, mit eigenem Brunnen, da war Wasser oft völlig in Ordnung. Das Dünnbier war eher praktisch. Es lieferte extra Energie und war Teil der Vorratshaltung.
Also eher eine Ergänzung als ein
Richtig, es war kein Ersatz. Das Bier hat das Wasser nicht ersetzt, sondern ergänzt.
Gut, nach dem schnellen Frühstück ging's also zur Arbeit. Und die Hauptmahlzeit?
Die lag mitten am Tag. Vielleicht so gegen Mittag oder frühen Nachmittag. Da kam dann der Eintopf auf den Tisch. Das Brot, der Speck. Das war die sättigende Mahlzeit.
Das ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass abends kaum Licht war. Kerzen waren teuer, Öllampen auch.
Man hat tagsüber gegessen, wenn man sehen konnte, was man isst und wenn noch Energie für die Nachmittagsarbeit gebraucht wurde.
Die Hauptmahlzeit war also der Dreh- und Angelpunkt des Tages.
Und abends dann? Eher bescheiden. Brot, vielleicht ein Stück Käse, etwas Schinken, wenn vorhanden. Keine aufwendige warme Mahlzeit mehr.
Kalte Speisen waren grundsätzlich unüblich?
Nicht unüblich im Sinne von verboten, aber man wollte sich während der Arbeitszeit satt essen. Warmes Essen sättigt besser, fühlt sich nahrhafter an. Abends war der Arbeitstag vorbei. Da reichte was Kleines.
Das Tageslicht hat also den kompletten Essensrhythmus diktiert. Aufstehen mit der Sonne, arbeiten, Hauptmahlzeit bei Tageslicht, dann noch ein paar Stunden Arbeit und bei Einbruch der Dunkelheit war Schluss.
Die Mahlzeiten waren wie Ankerpunkte. Sie strukturierten den Tag genauso wie die Arbeit selbst. Frühstück markierte den Start, die Hauptmahlzeit die Pause und das Abendbrot das Ende.
Wenn man so drüber nachdenkt, war das eigentlich ziemlich durchdacht. Energie dann aufnehmen, wenn man sie braucht.
Und nicht abends um 10 noch eine große Pizza, wenn man eh nur noch schlafen will.
Da könnten wir heute noch was von lernen. Aber zurück zum Mittelalter. Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, was bleibt am Ende von diesem Bild der mittelalterlichen Bauernkost?
Das Klischee von der grauen, geschmacklosen Pampe, das können wir jetzt wohl getrost beiseite legen.
Absolut. Die Ernährung war weitaus vielseitiger, als die Klischees es vermuten lassen. Statt Mangelernährung gab es eine solide Grundlage aus Getreide, Hülsenfrüchten und dem, was der eigene Hof hergab.
Und sie musste das auch sein. Feldarbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das schaffst du nicht mit Wassersuppe. Die brauchten echte Kalorien.
Besonders beeindruckend ist dieser nachhaltige Umgang mit Ressourcen. Beim Schwein wurde ja wirklich alles genutzt, was aus der reinen Notwendigkeit heraus geschah.
Ein Prinzip, das heute in der gehobenen Gastronomie als Nose to Tail wiederentdeckt und gefeiert wird.
Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, fast
ironisch, dass das, was damals arme Leute essen war, heute zu stolzen Preisen serviert wird?
Erbseneintopf für, naja, deutlich mehr als die Zutaten jemals gekostet haben. Sülze auf dem Degustationsmenü.
Oh ja, Farm to Table, regionale Zutaten, saisonales Kochen. Das sind alles Konzepte, die für mittelalterliche Bauern schlicht Alltag waren.
Die hatten gar keine andere Wahl. Was der Garten hergab, kam auf den Tisch. Was das Schwein lieferte, wurde verwertet.
Und zu besonderen Anlässen gab es dann ein besseres Bier. Oder je nach Region Most- oder Obstwein. Met war wegen des teuren Honigs eher was für die Herren. Für Bauern war die Herstellung zu aufwendig und kostspielig. Aber bei Festen oder Feiern?
Da wurde aufgetischt. Das zeigt auch, dass Genuss durchaus eine Rolle spielte, nicht nur Sättigung.
Die wussten gutes Essen zu schätzen. Nur weil die Zutaten einfach waren, heißt das nicht, dass das Ergebnis minderwertig war.
Im Gegenteil, mit dem Aufwand, den die in die Zubereitung gesteckt haben, stundenlang über Holzglut köcheln, Kräuter aus dem eigenen Garten, sorgfältiges Würzen, da kam am Ende etwas Vernünftiges bei raus.
Vielleicht können wir da sogar was lernen. Weniger Convenience, mehr Wertschätzung für die Zutaten.
Das ist doch ein schöner Gedanke zum Abschluss. Die mittelalterliche Bauernküche verdient mehr Respekt, als sie üblicherweise bekommt.
Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich weiter mit historischen Themen zu beschäftigen, auf battlemerchant.com gibt's nicht nur Ausrüstung für Reenactment und Living History, sondern auch einen Blog mit vielen weiteren spannenden Artikeln.
Da findet ihr noch einiges zum Stöbern. Wir hoffen, die Episode hat euch gefallen.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.